So, Radio Free FM auf der 102,6 MHz in Ulm, die neue Podcast-Reihe heute mit dem Thema Geschichte der Demokratie. Und da haben wir die Frau Professor Dr. Barbara Zehnpfennig von der Universität Passau. Sie ist am Institut für Politikwissenschaft und sie beschäftigen sich mit politischer Theorie und Ideengeschichte. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Frau Professor Zehnpfennig.
Dankeschön.
Sie sind eine Expertin für die Geschichte, auch die Geschichte der Demokratie. Und da würden wir jetzt gerne mal von Ihnen etwas erfahren. Wie hat es dann historisch gesehen angefangen mit der Demokratie? Wo war das erste Mal eine Demokratie sozusagen zu Hause, von der wir wissen, die auch dokumentiert worden ist?
Also die Erfindung der Demokratie verdanken wir eindeutig der griechischen Antike. Die Musterpolis, also der Stadtstaat der damaligen Zeit, was die demokratische Verfassungsform angeht, war Athen, die attische Polis. Und hier haben wir die Form einer direkten Demokratie, das heißt einer unmittelbaren Bürgerbeteiligung. Das bedeutete zum Beispiel, dass in der Volksversammlung potenziell 40.000 Menschen hätten teilnehmen können. Und am Volksgericht 6.000 Menschen. Und das heißt natürlich auch, dass diese großen Versammlungen sehr anfällig waren für Meinungsbildung auf die emotionale Art. Also wir haben nicht zufällig in dieser Zeit das Aufkommen von Demagogen, von Volksführern, die die Masse zu mobilisieren wussten. Also aus heutiger Sicht ist diese Form der direkten Demokratie durchaus etwas nicht Unproblematisches. Und hinzu kommt, dass die Polis Athen eine zwar nach innen große Freiheit gewährende Verfassung hatte, nach außen hin aber sehr imperialistisch und unterdrückerisch vorging, mit großen Beutezügen, mit Raubzügen, mit Sklaverei, die durchaus auch ein Faktor war, weshalb die Demokratie funktionierte. Man hatte nämlich die Sklaven, die die Arbeit verrichteten, sodass die Herren dann Zeit hatten für die Politik.
Es klingt aber jetzt nicht so, dass es direkt ein großes Vorbild für die heutige Zeit sein kann, wenn man sich auf die alten Griechen beruft, was die Demokratie betrifft.
Also es ist mit Vorsicht zu genießen. Die Idee ist natürlich großartig, nicht? Diese Beteiligung des Volkes, aber die Umsetzung war dann doch so, dass wir sie heute wohl kaum adaptieren wollten.
Woraus ist es denn entstanden? Was gab es denn da damals in der Antike in Griechenland für Konkurrenzmodelle oder Vorläufermodelle?
Na, wir sehen in der Geschichte so eine langsame Verlagerung der Macht nach unten. Also in der archaischen Zeit haben wir die Königsherrschaften, dann gewinnt der Adel an Macht und versucht gegen die Könige Kompetenzen an sich zu ziehen. Und innerhalb der Adelsherrschaft haben wir dann wieder so Brüche, dass also Bürgerschichten den Adel zu entmachten versuchen, bis wir am Ende bei der Demokratie ankommen. Und förderlich für diese Entwicklung der Demokratie waren auch große Reformer, die Sozialreformen, Befreiung aus der Schuldknechtschaft zum Beispiel und Ähnliches vorgenommen haben, Kleisthenes, Solon zum Beispiel. Und auch die Kriegsführung war nicht unwichtig, weil die adlige Reiterei zunehmend unwichtig wurde, also gerade wenn man eben auch mit Schiffen übersetzte und Inseln eroberte und das einfache Volk im Krieg immer wichtiger wurde und von dort her auch immer mehr Rechte beanspruchte.
Also war das dann ein taktisches Kalkül, ein Vorgehen, dass man das immer nach unten verschoben hat und das Volk beteiligt hat?
Ja, also seitens der Mächtigen war es schon so, dass es ihnen abgerungen wurde. Also man könnte fast so eine geschichtliche Tendenz dahinter sehen, die unabweislich ist. Alexis de Tocqueville hat das für die Moderne auch mal so bezeichnet, dass offenbar die Vorsehung oder Gottes Wille dorthin treibe, das Volk zunehmend an der Macht zu beteiligen oder zunehmend die Volkssouveränität hervorzubringen. Das ist im Nachhinein schwer zu entscheiden, aber es ist wirklich so, als wäre es ein Zug der Geschichte selbst gewesen.
Ist es in anderen Kulturkreisen ähnlich gelaufen, wenn wir jetzt mal nach Mittelamerika schauen oder in den asiatischen Raum? da wo ja unabhängige Entwicklungen stattgefunden haben. Ist diese Tendenz da auch zu beobachten oder ist es was, was es auf die Antike und den europäischen Raum beschränkt ist?
Also die Demokratie ist ganz klar eine europäische Erfindung. Auch ihr moderner Ableger, und darauf kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu sprechen, nämlich die Erfindung der liberalen Demokratie in der Moderne, USA, auch dieser moderne Ableger war ja bestimmt von europäischen Siedlern. Man muss sich klar machen, dass hinter dieser Idee der Volkssouveränität ein ganzes Weltbild steht, das nicht zuletzt mit der jüdisch-christlichen Tradition zu tun hat. Dieser unendliche Wert des einzelnen Menschen, die Gottesebenbildlichkeit und die damit verbundenen Rechte des Menschen, die Menschenrechte, das ist typisch europäisch. Und von dort her haben wir ganz klar eine Prägung dieses demokratischen Bewusstseins durch diese lange Geschichte hindurch. Und wir sehen ja auch, wenn wir die Demokratie exportieren wollen in andere Weltgegenden, dass das meistens nicht klappt, weil da andere kulturelle Traditionen wirksam sind. Also solches Bewusstsein wächst über Jahrhunderte. Der Einzelne weiß das oft nicht, wodurch er eigentlich geprägt ist, aber das sind tatsächlich ganz, ganz lange wirkende, auch geistige Prozesse, die dahinter stehen.
Wie ging es denn mit der Demokratie in Europa jetzt nach der Antike weiter? Ist sie dann ein bisschen in Versenkung geraten oder hat sie sich im Prinzip permanent weiterentwickelt?
Ja, also in der Form hat es sie nicht mehr gegeben. Die Römische Republik war eigentlich eher eine Adelsrepublik. Es gab da eben mit dem Volkstribunat auch populare oder populistische Elemente. Dann in den freien Reichsstädten gab es Bürgerbeteiligung. Bei den italienischen Republiken, die waren eigentlich auch mehr vom Adel geprägt. Also es gab so Reste, die noch vorhanden waren, aber der entscheidende Durchbruch zur modernen Demokratie ist tatsächlich die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dort wurde eben erstmals in der Geschichte eine liberale Demokratie im Großflächenstaat begründet, und zwar als repräsentative Demokratie, eben nicht mehr als direkte Demokratie.
Was ist denn da der Hauptunterschied jetzt mal, wenn wir bei der USA bleiben, zu der Demokratie in den Vereinigten Staaten, zu der Antike bei den Griechen? Was ist so der größte Unterschied zwischen diesen Formen?
Nun, man hat jetzt eben nicht mehr die direkte Mitwirkung des Volkes am politischen Geschehen, sondern das Volk wählt die politischen Agenten und die Repräsentanten seiner selbst und autorisiert sie, in seinem Namen zu handeln. Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, wir haben jetzt statt einer Volksversammlung ein Parlament, in dem die gewählten Repräsentanten im Sinne des Volkes handeln sollen. Und wir haben eben mit dem Parlament und mit der auch damit einhergehenden langen Entwicklung des Rechts in Europa eine Gewaltenteilung. Also der König, der früher die Macht in sich konzentrierte, hat also nicht mehr alle Gewalten in seiner Person konzentriert, sondern wir haben ein Auseinandertreten der Gewalten. Wir haben die Judikative als Vertreterin des Rechts. Wir haben die Legislative, das Parlament als den Gesetzgeber. Und wir haben die Exekutive als die ausführende Gewalt. Das ist die eigentliche Regierung. Diese drei Gewalten sind klar voneinander geschieden und kontrollieren sich wechselseitig. Und damit hat man ein Equilibrium der Kräfte, das dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden und dass sich nicht die Exekutive beispielsweise über das Gesetz erhebt, über das Recht erhebt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, verbunden eben mit einer ganz langen Geschichte der Herausbildung des Parlaments. England natürlich als Musterbeispiel, aber die Parlamente gab es dann eben auch in den anderen europäischen Ländern. Und eben die Entwicklung des Rechts als neutrale Instanz, an der alles zu messen ist. Das hat die Macht gebändigt, das hat die Machtkonzentration aufgelöst und das macht eigentlich die moderne Demokratie aus, die ganz zentral eine rechtsstaatliche Demokratie ist.
Die moderne Demokratie, wie wir sie kennen, ist sozusagen, geht die auf die Vereinigten Staaten zurück und wird von da aus exportiert weltweit. Ist sie ein Hit? Ist sie ein Erfolgsmodell?
Ja, also es ist jedenfalls mit einem solch positiven Nimbus versehen, dass kein Staat oder fast kein Staat heute mehr zumindest nicht so tut, als wäre er eine Demokratie. Ja, die Demokratie hat sich weltweit verbreitet, aber eigentlich ist sie oft genug ausgehöhlt, weil sie eigentlich eine Autokratie ist. Also wir haben ein Machtzentrum, einen uneingeschränkten Herrscher, der dann zum Schein Wahlen abhalten lässt. Ja, also er gibt sich den Schein einer demokratischen Legitimation. Tatsächlich gibt es dann aber keine Gewaltenteilung, es gibt keine wirkliche Meinungsfreiheit, es gibt keinen wirklichen Pluralismus, was ja alles zu einer wirklichen Demokratie gehört. Und insofern sind viele, viele Staaten Scheindemokratien oder driften auch immer mehr in Richtung Autokratie, so wie wir es in Russland beispielsweise erleben oder in der Türkei. Ganz klar und schlimm natürlich in China, das mittlerweile, wie ich finde, nicht mal mehr ein autoritärer, sondern schon wieder ein totalitärer Staat ist.
Können wir hierbei aus der Geschichte lernen? War das bei den Griechen in der Antike ähnliche Verläufe?
Es gab in der direkten Demokratie durch die Demagogen immer wieder die Gefahr des Umkippens in die Tyrannei. Ja? Weil man, also das Volk ist selber zur Organisation nicht ohne weiteres fähig. So sucht es sich einen Führer, der dem Volk alles Mögliche verspricht. Und wenn er das Volk hinter sich weiß, entpuppt er sich auf einmal als Tyrann. Das waren so typische Verläufe. Und das beobachten wir in der Tat auch immer wieder in der Welt, ne? Diese Abfolge. Nur die direkte Form der Demokratie haben wir ja im Westen glücklicherweise nicht mehr. Und insofern ist bei uns die Gefahr deutlich geringer als in anderen Staaten, die eben auch diese demokratischen Traditionen gar nicht haben.
Was haben wir jetzt hier bei uns für Elemente, dass so etwas wie, Sie haben jetzt die Beispiele China, Russland genannt, dass das bei uns sehr wahrscheinlich nicht so in diese Richtung gehen kann? Was bremst das Ganze aus vom System her bei uns?
Ja, nicht zuletzt die ganz starke Stellung des Rechts und die Verteilung der Macht. Dadurch, dass man eben eine Konzentration der Macht verhindert, dadurch, dass die Gewalten sich wechselseitig kontrollieren, ist die Gefahr bei uns deutlich geringer. Und auch die Parteienvielfalt ist etwas ganz Wichtiges, der Pluralismus, ja, dass eben nicht eine Meinung, eine Position sich bruchlos durchsetzen kann, sondern dass man eine Konkurrenz innerhalb der politischen Positionen und politischen Meinungen hat. Und das ist immer etwas, was Machtkonzentration verhindert. Also der Pluralismus, auch der gesellschaftliche Pluralismus, ist etwas ganz Zentrales. Aber natürlich hängt die Stabilität der Demokratie immer daran, wie sehr die Bürger hinter der Demokratie stehen. Ist das A und O.
Wie geht es Demagogen voran, wenn sie etwas gegen die Demokratie machen müssen? Sie weichen zuerst den Pluralismus auf? Oder was sind da die Mechanismen, wenn man jetzt mal sagt, Sie haben ja die Beispiele Antike genannt, oder wir können jetzt ja auch mal als Gegenmodell zu einem totalitären System, NS-Staat oder sowas gehen. Wie geht man dann voran, um die Demokratie zu knacken? Wo setze ich da an? Als Feind der Demokratie?
Ja, die Demokratie hat natürlich auch Schwächen. Also beispielsweise ist sie ja durch diese Pluralität immer auf Kompromisse angewiesen. Also auch bei Koalitionsregierungen zum Beispiel, aber eben auch mit Absprache oder in Absprache mit der Opposition muss man ja zu Lösungen finden, die Mehrheiten haben. Das verwässert Entscheidungen. Das verwässert auch etwas Verantwortung. Und so kann manchem ein solches System als kraftlos erscheinen, als kompromisslerisch und ähnliches. Das kann man aufs Korn nehmen und dann behaupten, dass eine demokratische Regierung also in dieser Form eine der Schwäche ist, eine der Entschlusslosigkeit, eine der Verantwortungslosigkeit und gar nicht den wahren Volkswillen repräsentiert, der Eindeutigkeit, Klarheit und Stärke will. Also so kann man das System von innen her aushöhlen und auch Unzufriedenheit in der Bevölkerung benutzen. Und dann, und das ist immer das Prinzip des Populismus, aber das war eben auch Prinzip der totalitären Herrschaften, Kommunismus und Nationalsozialismus, dann sich als der eigentliche Vollstrecker des Volkswillens ausgeben. Ja, diese Annahme, es gibt einen einheitlichen Volkswillen und den vertreten wir gegen dieses schwächliche, kränkliche, entschlussunfähige System. Und damit kann man natürlich Massen mobilisieren. Bei den totalitären Systemen kam hinzu, dass sie eine Ideologie angeboten haben, Marxismus auf der einen Seite, Nationalsozialismus auf der anderen Seite, eine Ideologie, die die ganze Welt erklären kann. Das ist emotional sehr befriedigend, statt dieser Vielfalt und undurchschaubaren Gemengelage der Wirklichkeit gegenüberzustehen und nicht zu wissen, wo es lang geht, wird einem auf einmal gesagt, das ist die Wahrheit und ich erkläre dir alles, was du in der Welt vorfindest, aus einem Punkt. Das übt einen großen Reiz auf Menschen aus, weil es alles so schön vereinfacht, weil es Gut und Böse angeblich so leicht unterscheiden lässt. Und damit kann man Menschen hinter sich bringen und dann die Macht in sich konzentrieren.
Ist dann die Demokratie zu kompliziert? Also nicht die Demokratie als Form, sondern als gelebte Form mit dem Pluralismus und den vielen Meinungen? Wird es ab einer gewissen Größe einfach gar nicht mehr handelbar für den Einzelnen, dass er es nachvollziehen kann?
Die Demokratie ist kompliziert. Das ist, wird auch immer wieder gesagt, auch die anspruchsvollste aller Staatsformen, weil wir eigentlich vom einzelnen Bürger Mündigkeit erwartet in seinem Urteil. Er ist gefordert, sich selbst zu informieren, sich selbst in Auseinandersetzung mit anderen ein Meinungsbild zu verschaffen, Position zu beziehen aufgrund von Argumenten und von Sachkenntnis. Das ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll. Und gerade in der Moderne, in der die Bezüge derartig unklar werden, zum Beispiel durch die Globalisierung, also was hängt womit zusammen, welche Auswirkungen hat diese kleine Maßnahme, die ich jetzt ergreife, dann im Weltmaßstab, ja, die, weil alles verquickt ist. Denkt wenn nur an die Verbreitung des Coronavirus, ja, auf einem Markt in China verbinden sich Viren und die ganze Welt ist lahmgelegt. Das ist ja erst im Nachhinein irgendwie zu begreifen. Man müsste eigentlich solche komplexen Verbindungen und Bezüge ständig im Blick haben. Das ist eine Überforderung für den Einzelnen. Das lässt sich nicht leugnen. Und deswegen ist die Demokratie gerade in der komplexen Moderne immer wieder gefährdet, dass die großen Vereinfacher kommen, die das mit den gordischen Knoten so mit einem Schlag durchhauen wollen. Was viele Leute fasziniert.
Was kann die Demokratie tun? Was können die demokratischen Staaten tun, um da wieder attraktiver zu werden? Es ist ja sehr schwierig, die Komplexität ist ja nun mal da und ist ja auch wichtiger Bestandteil. Aber was kann man trotzdem tun, dass die Demokratie attraktiver wird und dass diese totalitären Vereinfacher eben nicht so ein leichtes Spiel haben?
Ja, also man darf vor allem nicht zu viel von der Regierung erwarten, sondern man muss sich darauf besinnen, dass die Demokratie tatsächlich von den Bürgern her lebt. Ja, also die Bürger müssen sich vielleicht auch mal bewegen. Und was von politischer Seite geschehen könnte, ich finde, sie sollten viel mehr erklären. Sie sollten viel mehr erklären, was sie tun. Auch viel mehr die Schwierigkeiten, wie politische Entscheidungen zustande kommen, deutlich machen, um auch die Achtung wieder zu erhöhen. Es ist eine Überforderung, dass jeder alles verstehen können sollte. Ja, das ist, vieles ist nur aus der Innenperspektive und auch mit einer bestimmten geistigen Ausstattung hier nur zu verstehen. Aber das Zutrauen, dass die politisch Agierenden das Bestmögliche tun für die Bevölkerung. Das Zutrauen, das kann seitens der politischen Klasse schon gestärkt werden durch ein stärkeres sich einlassen auf die Denkweise der Bürger und das Näherbringen der Schwierigkeiten des politischen Geschäftes. Das ist das, denke ich, was von oben geschehen kann. Und von unten her muss geschehen, also eine größere Bereitschaft, sich zu beschäftigen mit den Themen, auch die Anerkenntnis, dass man vieles eben nicht versteht. Und das war ja das Problem, das wir gerade in den letzten Jahren, ja, im letzten Jahrzehnt sehr stark hatten, die Bereitschaft, sich auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und sie nicht einfach abzuwerten und zu verteufeln. Wir haben ja in den letzten Jahren eine sehr starke gesellschaftliche Polarisierung und Spaltung erlebt, was auch ein Kind der Freiheit ist. Ja, also dass die Freiheit befördert den Individualismus. Und den Individualismus kann man eben auch als Egoismus ausleben. Also ich will meins und das andere interessiert mich nicht. Und deswegen muss ich mich auch nicht auseinandersetzen mit anderen Meinungen, sondern kann sie gleich ablehnen und abwerten.
Aber ist das nicht eine zwangsläufige Folge, wenn ich diese Pluralität habe und diese freie Entscheidung, dass das dann so weit kommen muss? Ist ja eigentlich logisch, oder?
Naja, der Mensch hat ja in sich durchaus auch andere Kräfte als die egoistischen. Es ist ja interessant im Moment zu sehen, während der Corona-Krise, dass diese politischen Fraktionierungen auf einmal gar nicht mehr so wichtig sind. Ja? Dass die Leute auf einmal wieder sachorientiert denken, wir müssen irgendwie aus der Krise heraus. Also da ist die Sache dann doch wichtiger als jetzt das Beharren auf dem eigenen Standpunkt. Und insofern kann das ja durchaus wieder auch lehrreich sein und eine Rückbesinnung ermöglichen. Abgesehen davon gibt es ja trotz der Freiheit immer auch viele Menschen, die nicht nur an sich denken, sondern die Frage der Solidarität hochhalten, die für andere mitdenken und mitsorgen. Also der Mensch muss sich ja nicht zwangsläufig in negative Richtung entwickeln, nur weil er die Freiheit dazu hat.
Brauchen wir ein bisschen mehr, wie es der John F. Kennedy gemeint hat, diesen Gedanken, dass man sich nicht fragen soll, was der Staat für einen tun kann, sondern was man für den Staat tun kann? Ist das so ein bisschen die Quintessenz von der Sache?
Ja, das ist und war eine gute Formel, wobei man sich dann aber auch wieder klar machen muss, der Staat, das sind ja wir. Ja, also indem wir das Gemeinwesen für das Gemeinwesen sorgen, sorgen wir ja letztlich auch wieder für uns, aber eben auf dem Umweg über die Gemeinschaft, was eigentlich auch sehr viel befriedigender ist, als wenn man nur für sich alleine sorgt.
Mhm. Kommen wir nochmal zu den Griechen zurück, zu der Antike. Gab es da Regierungsformen, wo die Bevölkerung glücklicher war? Wirkliche Alternativen?
Ja, also das Glück der Bevölkerung festzustellen, ist immer eine schwierige Sache, vor allem im Nachhinein. Aber die Tatsache, dass diese anderen Formen überwunden wurden, bezeugt ja, dass sie offenbar nicht besonders zufriedenstellend waren. Also wir hatten natürlich die Tyrannis, die schlimmste Form der Unterdrückung der Menschen, die aber, wie gesagt, diverse Male aus der Demokratie sich entwickelt hat. Wir hatten die Oligarchie, also die Herrschaft der wenigen, die in der Regel die Herrschaft der Reichen war. Wir hatten die Aristokratie, das war die Herrschaft der edlen Familien, die also der Wohl- und Hochgeborenen. Aber das war, wenn man so die Zeugnisse der damaligen Zeit liest, waren das alles Regierungsformen, die Klientelpolitik betrieben. Also die jeweils herrschende Klasse hat nur das ihre besorgt und die anderen unterdrückt. Und bei Aristoteles gibt es so eine Stelle, dass die Oligarchen, also die Reichen, einen Eid geleistet haben in manchen Polis, dem Volk zu schaden, wo sie nur können. Ja? Und umgekehrt haben die Demokraten, wenn sie an der Macht waren, sehr oft die Reichen völlig ausgebeutet und gegen sie agiert. Also man kann aus den Zeugnissen der damaligen Zeit schließen, dass bei allen Regierungsformen, und das ist ja dann auch der Grund, weshalb Platon und Aristoteles die bestehenden Regierungsformen so kritisieren, dass bei allen Regierungsformen immer die herrschende Gruppe und sei es die Mehrheit, die nicht herrschenden irgendwie unterdrückt und ausgebeutet haben.
Aber ist es nicht das, was man jetzt auch teilweise über den Lobbyismus innerhalb von dem demokratischen System den Regierenden vorwirft? Sie sagen ja jetzt, das Problem war, dass die Herrschenden ihre Meinung und ihre Klientel bedienen wollten. Und das wird ja jetzt auch ganz oft den Politikern vorgeworfen, dass die eben nur Politik für die da oben machen, für die Reichen, für die Lobbyisten. Ja, die werden alle von, gibt es ja verschiedene Theorien von der Pharmaindustrie, von den Reichen dahinterstehenden, die hätten den Kontakt zu dem Volk verloren. Das wird ja innerhalb der Demokratie auch oftmals den Regierenden vorgeworfen.
Ja, wobei das schon etwas kurz oder nicht nur etwas, sondern sehr kurzsichtig ist. Also erstens, die Lobbygruppen sind ja vielfältigste Art, ja. Auch die NGOs sind ja und haben ja Lobbys, ja, also Greenpeace und so etwas. Also Lobbyisten gibt es auf allen Ebenen. Zweitens ist der Einfluss der Lobbys insofern durchaus positiv, als diese jeweiligen Interessengruppen ja am besten wissen, was innerhalb ihres Bereichs an Notwendigkeiten besteht. Ja, also wenn man Gesetze macht, die sich auf einen bestimmten Bereich beziehen, zum Beispiel auf den medizinischen Bereich, dann ist man ja auf Kenntnis der internen Strukturen angewiesen. Was aber nicht heißt, dass man sie kritiklos übernimmt, nicht? Aber da ist Fachwissen in diesen Lobbys. Und hinzu kommt, dass also die großen Industrieunternehmen, die sich eben auch mit Lobbys in Verbindung mit der Politik setzen, dass die ja nicht nur den Aktionären oder den Funktionären zuarbeiten, sondern das ist ja volkswirtschaftlich von Bedeutung. Ja, das sind Arbeitsplätze, die daran hängen. Das ist Einkommen der Bürger, das daran hängt. Also insofern vertreten die ja nicht nur ihre Interessen, sondern ein volkswirtschaftliches Interesse. Also das muss man alles differenzieren, aber natürlich darf man nicht kritiklos übernehmen, was seitens der Lobbys propagiert wird, sondern man muss das Fachwissen, das da ist, nutzen und das dann gemeinwohlverträglich einarbeiten in die Regierungstätigkeit. Und dass diese Zusammenhänge eben etwas komplexer sind, sollte dann auch in der Bevölkerung deutlich werden, beziehungsweise die Kritik kommt ja in der Regel von links und dann sollte man eben auch bedenken, dass es ja auch eben linke Lobbys gibt und NGOs gibt, die ihrerseits durchaus massiven Einfluss nehmen, beispielsweise auf die Umweltpolitik oder auf die Asylpolitik oder Ähnliches.
Würden Sie sagen, dann die Demokratie ist alternativlos als Staatsmodell?
Ja, also historisch kann man das sicher nicht sagen. Denn zu meinen, dass die Geschichte, wie Fukuyama ja noch glaubte, irgendwann einmal an ein Ende kommt, ja, und dass die Demokratie dann die übrig bleibende Staatsform ist, das scheint mir kaum denkbar, weil die Geschichte immer weitergeht. Also das wird sich auch wieder ein anderes System nach der Demokratie irgendwann, ja, ich weiß nicht in welchem Rahmen und wie geografisch ausgebreitet, aber sicher auch wieder durchsetzen. Beispielsweise wäre eine Expertokratie denkbar angesichts der immer komplexer werdenden Wirklichkeit. Also dass es bei der Demokratie als letzter und ausschließlicher Staatsform bleiben wird, glaube ich nicht. Weltweit haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten wieder deutliche Rückgänge an echten Demokratien feststellen müssen. Es sind ja viele Staaten in Autokratien zurückgedriftet, aber dass sie von den schlechten Staatsformen die beste ist, wie Churchill, glaube ich, mal gesagt hat, das denke ich schon, nicht? Also alle anderen Möglichkeiten, die geschichtlich erprobt wurden, haben sich nicht als besser erwiesen. Und die Demokratie liefert eine solch unglaubliche große Freiheit für den Einzelnen, aus dieser Freiheit etwas Sinnvolles und Gutes zu machen für sich selbst und für die Gemeinschaft, dass sie mir schon die wirklich wünschenswerte und erstrebenswerte Staatsform zu sein scheint.
Dann habe ich noch zum Abschluss mal eine Frage, die ich ständig rumkreise und jeder fragen muss. Aktuell gerade, die Demokratie muss so viel aushalten. Was muss denn die Demokratie alles aushalten, Ihrer Meinung nach?
Ja, sie muss Kritiker aushalten, also auch Kritiker, die ziemlich massiv vorgehen, ob sie auch Kritiker aushalten muss, die verfassungswidrig denken und agieren, weiß ich nicht. Dieses Urteil des Verfassungsgerichts zur NPD fand ich von daher etwas problematisch. Der wurde ja Verfassungsfeindlichkeit bescheinigt, nur weil sie politisch nicht bedeutsam genug ist, sie zu verbieten, wurde sie gelassen. Ja, aber damit hat man eigentlich die Verfassungsfeindlichkeit als auch erträglich beurteilt. Also das finde ich, muss eine Demokratie nicht unbedingt aushalten. Aber was Demokraten unbedingt aushalten müssen, sind andere Meinungen. Das ist das Lebenselixier der Demokratie. Man muss es aushalten, dass andere Menschen andere und vielleicht auch extrem andere Meinungen haben und kann die nicht durch Totschweigen, durch moralisierendes Abwerten oder dadurch physische Bekämpfung eliminieren. Also das darf eine Demokratie einfach nicht zulassen.
Das ist ein ganz perfektes Schlusswort. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angekommen über die Geschichte der Demokratie, erster Teil unserer Podcast-Serie. Und ich bedanke mich jetzt sehr herzlich bei der Frau Barbara Zehnpfennig von der Universität Passau. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben.
Bitteschön, gerne.
Free FM auf 102,6.